Es gibt so Radiosendungen, die sagen dann nur noch dreimal schlafen bis Wochenende. Ne? Wenn, ja, sie sich dabei, wenn sie sich dabei erwischen, ja, dass sie das permanent quasi zählen, wie lange brauche ich noch, ja, bis Wochenende, ist das eine gute Indikation, dass sie einen falschen Job haben.
Weil sie was anderes machen.
Verschwenden sie nicht, ja, ihre Lebenszeit, suchen sie sich einen Job, wo sie ihre Stärken einbringen, wo sie Spaß haben, ja, wo sie sagen, da habe ich Bock drauf, das zu tun. Das ist richtig. Wenn sie am Samstagmorgen aufwachen und sagen, nur noch zweimal schlafen, dann geht's weiter, dann haben sie einen richtigen Job.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, dass ich heute zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge führe. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Mann, der für Beständigkeit, klare Entscheidungen und das Durchziehen von Projekten steht. Er ist Vorstand der Roto Dachsystemtechnologie und wird ab dem 1. September in wenigen Wochen die Gesamtverantwortung für die Roto Funk Holding AG übernehmen. Roto ist ja ein international führender Hersteller mit drei Divisionen, Dachfenster, Beschläge und Service rund ums Fenster mit starken Werten wie Kontinuität, Präzision und Pioniergeist. Und wir sprechen heute darüber, was das richtige Tun und Dinge durchziehen bedeutet, wie er Entscheidungen trifft und was ihn antreibt, beruflich wie privat. Herzlich willkommen, Christoph Hugenberg. Schön, danke, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Und viel Kraft und viel Erfolg auch im neuen Feld.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich würde gerne erstmal damit starten, was Sie denn aktuell am meisten beschäftigt, beruflich und wenn Sie mögen, natürlich auch privat. Das würde mich interessieren.
Ich glaube, wenn man sich die aktuelle Zeit vor Augen führt, dann bleibt ein wenig anderes übrig, als Krisenmanagement zu betreiben. Wenn man sich anschaut, die Krise in der Baustoffindustrie, die irgendwo nach Corona angefangen hat, die ist ja schon sehr, sehr lange, sehr intensiv.
Definitiv.
Und viele Unternehmen in der Baustoffindustrie leiden dort kräftig darunter. Auch Roto leidet darunter, wobei es uns finanziell sehr gut geht. Wir kommen gut durch die Krise durch und wir versuchen dort letzten Endes die Krise so zu managen, dass wir Roto so aufstellen, dass in der Zeit danach, irgendwann ist jede Krise mal vorbei, dass in der Zeit danach wir sagen können, Roto ist noch nie so gut für unsere Kunden aufgestellt, wie es war. Also zu sagen, Roto vorzubereiten auf die nächste Normalität. Vom Boom wollen wir ja gar nicht erstmal sprechen, aber auf die nächste Normalität vorzubereiten.
Was sind denn da die Stellschrauben, wenn ich kurz zwischenfragen darf?
Also ich glaube, kurze, schnelle Wege ist für den Kunden immer etwas Wichtiges. Wir versuchen bei Roto in der gesamten Gruppe das Thema Kundennutzen immer in den Vordergrund zu setzen. Das heißt, wir gucken wirklich, wer ist der Kaufentscheider und was ist für den Kaufentscheider wichtig? Wie trifft er seine Kaufentscheidung? Welche Kriterien müssen man dort beackern? Also nicht nur das eigene Bauchgefühl, den dicken Bauch zu befragen und zu sagen, das denke ich, das ist richtig, sondern wir versuchen es analytisch zu machen und auf diese kaufentscheidenden Kriterien dort entsprechend den Fokus drauf zu legen.
Und dann gerne noch privat, wenn Sie mögen, was Sie aktuell besonders beschäftigt.
Natürlich ist es privat wie geschäftlich, das hängt ja immer miteinander zusammen. Auch natürlich zu sagen, der bevorstehende Übergang in die Holding, das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich logischerweise, weil es eine in Anführungsstrichen neue Komplexität für mich mitbringt, aber auch eine interessante Herausforderung. Und privat, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, die viel Sport macht und da meine aktive Karriere mit Sport.
Wie der Papa, genau.
Da meine aktive Karriere mit Sport jetzt seit 3 Jahren, vielleicht nicht zu Ende, aber ruht, bin ich jetzt seit 3 Jahren dort, habe ich die Seite gewechselt und bin Trainer. Das beschäftigt mich dann quasi auch, ne, die eigene Tochter zu trainieren.
Ja, schön.
Ja, beeindruckend, Herr Hugenberg, finde ich. Sie haben nur 2 Arbeitgeber in Ihrer gesamten Laufbahn gehabt. Zunächst Typer und dann Masco. Seit 15 Jahren stehen Sie für Roto. Was sagt das über Ihre persönliche Haltung und über Ihr Commitment aus?
Also ich kann nicht halbherzig. Ich kann entweder oder. Ich bin da wirklich digital. Das ist nicht nur im Beruflichen so. Ich kann nicht so dieses Dazwischen. Und Ich habe es immer geliebt, wenn man dort selber etwas bewegen kann, selber etwas entscheiden kann. Und ich habe frühzeitig dort auch immer wieder neue Aufgaben bekommen, damals in der Zeit bei Hüppe, Strich Masco. Und so ging es mir bei Roto auch. Also ich hatte nie irgendwo das Bedürfnis, ich muss jetzt mal ein neues Unternehmen kennen, weil ich war praktisch ständig auf der Reise in dem Unternehmen, eine neue Aufgabe zu machen. Und jeder hat da unterschiedliche Perspektiven. Ich halte es aber für sinnvoll, wenn ich jetzt sage, was würde ich einen Tipp geben, gerade den jüngeren Leuten den Tipp geben, nicht zu oft zu wechseln. Weil man muss irgendwo mal Wurzeln schlagen. Man muss auch mal im Übrigen schwierige Zeiten mitmachen, weil in einem Unternehmen gibt es immer Zeiten, die laufen mal gut und mal wieder bescheidener. Wie so ein Pendel einer Uhr. Das pendelt mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung. Und ich beobachte das häufig, dass Menschen, wenn es dann mal ein bisschen kritischer wird, fangen an wegzulaufen. Glauben denn durch einen Wechsel in ein anderes Unternehmen, dass das die Lösung ist. Und in Wirklichkeit laufen sie die ganze Zeit weg. Also ich halte das für sinnvoll, sich auf den Job zu konzentrieren, den man hat, dort 100% der Energie reinzugeben. Und alles andere, wenn man über Karriere nachdenkt, passiert automatisch, weil es gibt immer welche Leute, sie wissen das, die dann sehen, was man macht und was man gut kann und was man nicht so gut kann und die dann das fordern und fördern, wie man so schön sagt.
Das kann ich nur unterstreichen. Das ist auch den Rat, den ich vielen jungen Menschen gebe, einfach auch mal durchzuhalten und eben auch mal stürmische Zeiten zu durchleben. Haben Sie trotz allem, wenn man die 15 Jahre bei Roto sieht, auch mal irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's für mich und ich denke auch mal über einen Wechsel nach?
Also es kam natürlich, wie man sich vorstellen kann, hin und wieder verlockende Angebote zwischendrin mal vor. Und diese Angebote haben natürlich immer einen großen gemeinsamen Nenner. Die wedeln denn mit den Jahresbezügen.
Ja.
Also es ist dann immer attraktiv zu sagen, im Vergleich zu dem, was man aktuell gerade dort verdient, zu sagen, das ist was Attraktives. Aber in Wirklichkeit, es war schön, immer sich mal sowas anzuhören. In Wirklichkeit war ich nie in der Situation drin, dass mich die Arbeit so frustriert hat, Krise hin oder her, da sage ich, jetzt wechsle ich. Im Gegenteil, es hat mich eher motiviert, wenn es mal nicht so rund lief, zu sagen, was muss man an Bausteinen verändern, um es wieder erfolgreicher zu machen.
Wir haben ja schon, oder ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie stehen auch dafür, das Richtige tun und Dinge durchziehen. Wie definieren Sie das für sich persönlich?
Ich meine, das Richtige tun ist ein schöner Satz. Man weiß das ja erst hinterher, ob das richtig war. Deswegen glaube ich, man tut gut daran, egal im privaten oder ob es auch im beruflichen Umfeld ist, möglichst viele Perspektiven sich am Anfang dort anzuhören. Der Fehler ist, der ein oder andere glaubt ja immer, dass die eigene Meinung die richtige ist. So. Jetzt sagen wir, dass in einem unternehmerischen Umfeld, glaube ich, man jetzt sagt, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Prozesse, ist gut in der ersten Phase, sich sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven sich anzuhören, wo ein Problem wirklich aus unterschiedlichen Blickwinkel beleuchtet wird. Und dann muss man zu einem Meinungsbildungsprozess kommen. Und das Beste ist natürlich, wenn dieser Meinungsbildungsprozess von dem Management getragen wird und nicht von einer einzelnen Person, so dass man sagen kann, die Managemententscheidung ist diese und jetzt ist die Exekution einer Entscheidung, die ist ja auch einfacher, wenn sie von einer Breite getragen wird. Und so versuche ich es immer zu tun, zu sagen, es gibt irgendein Problem, es gibt irgendeine Herausforderung, was man lösen muss, unterschiedliche Perspektiven sich anzuhören und dann zu machen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Viele sind dann bei der Umsetzung, dass sie dann irgendwann anfangen, den Weg umzudrehen. Weil es ist ja immer so, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ein Projekt meinetwegen umzusetzen oder irgendeine Maßnahme umzusetzen, so wie man es sich vorgestellt hat, so läuft es nie. Es kommen immer irgendwelche Probleme, irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Hürden. Und man sagt, oh, die sind so groß. Und das ist auch nervig und anstrengend jetzt. Und jetzt tendieren viele in so einer Situation, quasi einer nächsten Aufgabe zu widmen. Weil da ist es ja noch interessant. Da kann man ja diskutieren, was tut man, wie tut man was. Das andere ist ja anstrengend. Und ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender hat da für mich das Bild geprägt, der hat immer gesagt, es gibt die Mühsal der Ebene. Und wenn man eine Entscheidung wirklich durchzieht, dann ist es ja eine lange Ebene. Man muss wirklich gehen, lange gehen. Und man kann sich's bildlich vorstellen, man sieht das Ziel nicht. Man hat vielleicht sogar die Orientierung verloren.
Mhm.
Jetzt umzukehren und irgendwas Neues anzufangen, um dann nochmal das Gleiche zu machen, um wieder was Neues anzufangen, das verursacht im unternehmerischen Umfeld, aber auch sonst allgemein, Chaos. Richtungslosigkeit
und
verursacht.
Und Desorientierung, definitiv.
Ja. So, ja. Meine Aufgabe habe ich immer darin verstanden, in dieser Phase, in dieser Mühsal der Ebene, vorne dran zu stehen, Orientierung zu geben und zu sagen, wir ziehen das durch, die Mannschaft zu motivieren. Und sagen, ja, es ist jetzt gerade unangenehm und es wird auch in den nächsten Tagen und Wochen unangenehm sein. Aber wir haben uns ein Ziel vorgenommen und wenn wir diesen Weg weitergehen, ich versichere euch, am Ende werden wir erfolgreich sein. Mhm. Und dann kommt man durch diese Mühsal der Ebene, das finde ich ein schönes Bild, kommt man gut durch.
Mhm. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel von einem Projekt, wo das, was es besonders zeigt, wie man richtig durchzieht? Gibt es da was Aktuelles?
Also es gibt viele Sachen Aktuelles, aber ich glaube, ein schönes, großes Beispiel, als die ganze rote Gruppe betrifft. Wir haben vor mehr als 10 Jahren haben wir uns damit beschäftigt, wie sieht eine moderne Organisationsform aus? Und Unternehmen sind üblicherweise ja nach Abteilungen, nach Zuständigkeiten gegliedert. Und die eine Abteilung tut was, übergibt es an die nächste Abteilung, die tut wieder was und wieder an die nächste. Und am Ende kommt etwas raus. Und der, in Anführungsstrichen, der Besteller sagt oft, ja, das, was da rausgekommen ist, das will ich, wollte ich so in der Form gar nicht haben. Mhm. Ich meinte was komplett anderes.
Mhm.
So, und was passiert dann? Dann passiert, dass die einzelnen Abteilungen gegenseitig sich die Schuld zuweisen, wer eigentlich den Fehler dort gemacht hat.
Mhm.
Weil der Empfänger der Leistung ist ja nicht zufrieden.
Mhm.
So, und wir haben gesagt, richtig wäre es, wenn man eine Prozessorganisation baut, also nicht in Abteilung, sondern sagt Prozesse. Und die Prozesse müssen immer so ausgestaltet sein, dass die Prozesse in der Lage sind, ein Ergebnis abzuliefern. Wenn ich jetzt also aus der Kundenperspektive
schaue, ist auch immer messbar.
Ja. Dann sage ich jetzt, was kommt aus der Kundenperspektive raus? Ein Produkt oder eine Dienstleistung. Also muss der Prozess alles haben, um quasi dieses Produkt oder eine Dienstleistung zu erzeugen. Ich habe das mal erklärt im privaten Umfeld, das ist wie ein Backrezept.
Mhm.
Man nehme hier ein bisschen von, da ein bisschen von, hier ein bisschen von, packt das zusammen und dann kommt ein Ergebnis raus. Und im unternehmerischen Umfeld bedeutet das zum Beispiel, dass man sagt, es gibt kein klassisches Marketing mehr, es gibt keine klassische Entwicklung mehr, es gibt keinen klassischen Einkauf mehr, sondern man nehme überall sozusagen wie das Backrezept, man nehme überall die Person, schweiße sie zu einem Prozess zusammen und der Prozess ist in der Lage, eigenständig ein Ergebnis zu erzeugen. Und das haben wir nicht nur gedacht, haben wir nicht nur drüber gesprochen.
Da bin ich mir sicher.
Sondern wir haben es durchgezogen.
Ja,
und Sie können sich vorstellen, das haben wir komplett in der gesamten Gruppe durchgezogen. Und Sie können sich vorstellen, dass sowohl von den Bezeichnungen wie auch Zugehörigkeiten, dass das gerade am Anfang, und das war vielleicht in den ersten 2-3 Jahren besonders intensiv, dass es da Leute gab, die sich als Verlierer gesehen haben.
Mhm.
Wenn man jetzt sich so im Alltag so vorstellt, was machst du? Und ich bin Werkleiter, ich habe 500 Leute unter mir.
Mhm.
Ne? Ich habe immer gesagt, wenn man bei der Party eingeladen wird, dann kriegt man schon mal ein dickes Steak. Ne? Zu sagen, 500 Leute unter mir, dann kriegt man schon was.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt sage, ich bin verantwortlich für den Hauptprozess Produkterstellung. Dann sage, was ist das?
Ja, genau.
Was ist das? Wirst wahrscheinlich niemand mehr zur Party eingeladen. Ja? Also zu sagen jetzt, das war für die Organisation, für die Roto, Organisation, und zwar in allen Divisionen, war das schon eine Herausforderung. Aber wir haben es getan, weil wir glauben, dass es richtig ist. Dass am Ende der Kunde quasi besser versorgt wird, dass wir schneller entwickeln können, dass wir weniger Probleme haben in der Leistungserzeugung, weil alle relevanten Leute direkt miteinander zu tun haben. Und zwar tagtäglich. Die sitzen zusammen.
Und auch
deswegen haben wir ein neues Gebäude gebaut, weil die zusammen sitzen müssen in diesem Prozess.
Mhm.
So, das ist so eine Thematik gewesen. Da hat es sicherlich über 2-3 Jahre Leute gegeben, die gesagt haben, oh, das gefällt uns nicht. Vorher war ich der und der und jetzt bin ich in so einem Prozess drin.
Sind auch welche ausgestiegen wahrscheinlich,
ja.
Oder?
Ja,
definitiv.
Ja. Ich glaube, das ist allgemein so, wenn man Entscheidungen trifft, und zwar grundsätzliche Entscheidungen. Man wird nie dort immer eine 100%ige Zustimmung haben. Und ich glaube, das ist eine Abwägungssache, wenn man von etwas überzeugt ist, wie so eine Waage, dass das für ein Unternehmen mehr bringt. Dann muss man zum Schluss leider auch eine Konsequenz eingehen, dass ihn vielleicht sogar der ein oder andere richtig gute Mitarbeiter, den man gern behalten würde, wo das nicht zu passt, diese Entscheidung, dass man einen Mitarbeiter verliert. Und das ist denn die schwierige Entscheidung, wenn man glaubt, dass etwas richtig ist, dann muss man das als Konsequenz eingehen.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich schon mal die Frage, die danach kommt, vorziehen. Wie Sie gerade sagen, Sie treffen Entscheidungen, die nicht allen gefallen, aber wie schaffen Sie es denn trotzdem noch, ja, konsequent zu handeln, ohne den Rückhalt dann zu verlieren?
Also Roto, ich kann ja jetzt über Roto sprechen. Roto ist ein Unternehmen, wo wir eine sehr hohe Vertrauenskultur haben. Ich habe eben gesagt, wenn wir Entscheidungen treffen, versuchen wir immer quasi erstmal nicht irgendwo aus dem leeren Raum etwas zu machen, sondern es wird erst diskutiert. Das ist dann eine Managementperspektive. Natürlich muss zum Schluss einer final hier bei DSDIch die Entscheidung treffen, aber es wird erst diskutiert, sodass wir versuchen, möglichst eine Breite zu erzeugen. Und wenn man sowas immer macht, über einen langen Zeitraum macht, dann ergibt es sich sowas wie eine Vertrauenskultur. Und ich glaube, das ist einer der großen Punkte, die Roto unterscheidet von vielen, vielen anderen Unternehmen. Vertrauen hängt bei mir und bei uns nicht nur irgendwo auf irgendwelchen Marketing-Sprüchen an der Wand von irgendeiner externen Agentur, wo dann draufsteht, Vertrauen ist das Wichtigste. Sondern das wird hier gelebt. Und auch neue Mitarbeiter werden immer aufgefordert, sich einzubringen, neue Perspektiven einzubringen und kriegen, obwohl sie sich es noch nicht verdient haben in dem Sinne, sie kriegen einen Vertrauensvorschuss. Und das ist etwas, was, glaube ich, trägt. Und jetzt kann man die Themen, die wir gerade besprochen haben, auch zusammenfassen. Erstens, eine Diskussion führen. Nicht einfach aus dem Bauch, aus dem Nichts heraus, wie so ein Blitz, eine Entscheidung treffen und keiner weiß, warum eigentlich und wieso. Sondern eine Breite erzeugen, Multiplikatoren auch erzeugen. In diesem Entscheidungsthema es durchziehen, dass die Organisation weiß, heute ist nicht Hü, morgen ist Hot, sondern wenn eine Richtung losgegangen wird, dann werden wir diese Richtung, das ist eine Verbindlichkeit. Auch das ist Vertrauen. Ja, zu sagen, es geht nicht heute in die Richtung und morgen in eine andere Richtung. Ja. Nicht, dass heute die Geschichte gilt, morgen gilt eine andere Geschichte, sondern da ist Kontinuität, ist da drin und das ist letzten Endes, glaube ich, das Vertrauen trägt eine Organisation dort über solche Fragen und solche Herausforderungen hinweg. Und so, dass man eine Entscheidung trifft, die nicht jedem gefällt, aber sagt, ja, okay, wir haben schon ähnliche Entscheidungen gehabt, und wir vertrauen dort, dass das Richtige ist. Ich finde das, die ein oder andere Diskussion, finde ich da erstaunlich, die sich da in den letzten Jahren ergeben hat. Es gab ja mal eine Zeit, wo da Arbeitnehmer quasi alles fordern konnten, was man wollte. Ich erinnere eine Bewerbung, wo wir, also da in der Bewerbung angefragt wurden, welcher Computer, wie viele Sonderurlaubstage, welches Auto, etc., etc., etc. Also eine komplette Wunschliste. Und unten dann, wenn wir diese Wunschliste als Bestätigung rausgeben, dann kommt es zu einem Bewerbungsgespräch. Also diese Zeiten haben sich ja wieder normalisiert. Ich finde es bedenklich, in dem Werben um richtige, gute Mitarbeiter, dass immer wieder die Frage gestellt wird, was müssen wir tun, um als attraktiver Arbeitgeber dazustehen? Ich hatte auch mal eine Diskussion, ich habe 2 Aufsichtsratmandate, wo wir genau diese Diskussion haben. Ich halte die für falsch, weil ich finde, ein Unternehmen hat eine Seele. Ja, zu sagen, was sind wir? Und jedes Unternehmen hat eine andere Seele. Und ich finde, man sollte, wenn man gutes Marketing, Personalmarketing betreibt, sollte man den potenziellen Mitarbeitern kommunizieren, wie wir sind.
Wie man wirklich ist.
Wie man ist. Und nicht irgendwelche marketingleere Versprechungen macht auf irgendeinen Zettel drauf und sagt, bei uns gibt's dies, jenes und so weiter und die Praxis sieht nachher anders aus. Ich finde, man kann stolz sein, wenn man ein Unternehmen hat, wo man sagt, das sind wir. Wir verkörpern ein bestimmtes Mindset. Und das muss man den Leuten sagen. Und nicht sagen, wie müssen wir uns nach außen hin verkaufen. Um denn Bewerber zu kriegen. Das ist falsch. Sondern die Bewerber müssen zu dem Unternehmen passen, zu der Unternehmenskultur passen. Ich habe oft Sachen erlebt, wenn ich jetzt sage, die letzten knapp 20 Jahre bei Roto, Es kamen Mitarbeiter irgendwo zu Roto und dann hat man zum Schluss gesagt, nach anderthalb Jahren, die passen nicht. Mhm. Also, was passt denn nicht?
Mhm.
Ja, was passt denn nicht? Es passt nicht die Fähigkeit, sondern es passt nicht zu der Kultur nicht passen.
Mhm.
Wie wir bei Roto führen, wie wir miteinander umgehen, das hat nicht gepasst. Und deswegen finde ich dieses, wie müssen wir uns darstellen, damit wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, den Ansatz finde ich komplett falsch.
Mhm.
Sondern man muss sich so darstellen, wie man ist. Dann weiß auch der Bewerber, was er bekommt.
So ist es natürlich. Ansonsten ist es ein kurzes Spiel.
Absolut.
Das fällt auf, genau. Herr Hugenberg, wir kennen uns jetzt auch schon fast Jahrzehnte, kann man sagen, zumindest über ein Jahrzehnt. Und immer wieder, wenn wir uns unterhalten haben, war das Thema Gedanken, Worte und Werke ein wesentlicher Bestandteil. Wie interpretieren Sie diesen Dreischritt im Unternehmenskontext?
Ich meine, das ist Unternehmenskontext, das gilt aber auch im allgemeinen Leben. Mhm. Man hört ja viel Leute, die über irgendwas reden.
Mhm.
Und wenn ich etwas rede, dann macht man vor sich ja Gedanke oder meistens zumindest.
Sie denken aber jetzt nicht an die Politik, oder?
Unter anderem. Also meistens redet man, bevor, dass man vorher was gedacht hat. Ab und zu gibt es auch welche, die reden, ohne vorher gedacht zu haben. Aber für mich ist der Dreiklang zu sagen, ich denke etwas, ich überlege irgendetwas. Irgendwann fängt man an, darüber zu reden. Und bis dahin ist aber noch nichts passiert.
Mhm.
Noch gar nichts passiert.
Mhm.
Nur bei dem Tun ist etwas passiert. Und das ist, also mich ärgert das ehrlich gesagt, wenn ich das die letzten Jahre, sagen wir mal, Deutschland, deutsche Wirtschaft, ja, das zu sagen, wir reden viel, aber wir tun nicht. Und dann ist es auch ab und zu, ist es so, dass man Leute trifft, die haben über irgendwas nachgedacht und dann redet man in einem Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch und dann sagen die aber, obwohl sie es reden, aber das darf man ja nicht sagen.
Mhm.
Das kann man ja nicht sagen.
Mhm.
Aber das könnte ja dem ein oder anderen verletzen, zu nahe treten. Wenn man sagt jetzt, in Deutschland ist die Mentalität, dieses Can-Do-Mentalität nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Und im Übrigen in Deutschland ist die Arbeitskraft ganz, ganz teuer. Deswegen sind ganz, ganz viele Unternehmen nicht mehr bereit, in Deutschland zu investieren.
Mhm.
Das darf man ja nicht sagen.
Mhm.
Das darf man nicht sagen, weil dann ist ja irgendwie komisch, dass man sowas sagt. Das könnte ja einer als Kritik empfinden.
Ja, oder man fühlt sich als aneckend.
Genau, es also ist ja aneckend.
Ja.
So, und wir bei Roto, wir sind dort in unserer Kommunikation, das ist auch natürlich täglich gelebte Praxis und es ist ja auch Training am Ende. Mhm. Wir sind immer extrem offen. Das, was wir denken, das sagen wir. Und wenn es denn eine Entscheidung gibt, dann ziehen wir es auch durch.
Mhm.
Ja, so wie ich gerade gesagt habe.
Also berechenbar sozusagen.
Absolut berechenbar. Ja. Das ist auch, hängt alles zusammen. Vertrauen ist auch, Berechenbarkeit ist ja Vertrauen.
Absolut, ja.
Wenn ich sage, ich bin berechenbar, dann kann man sagen, ich kann dem vertrauen. Der ist nicht heute so und morgen so. Und oder Organisation ist nicht heute so und morgen so.
Mhm.
Und ich glaube, diese Verbindlichkeit, die zeichnet uns dort auch aus. Und das wird auch von den Kollegen und auch von den Mitarbeitern ist das wertgeschätzt.
Sehr gewertschätzt, ja.
Ich würde gerne nochmal auf Ihre privatere Seite zu sprechen kommen. Sie waren ja Triathlet und sind Motorsport begeistert. Welche Parallelen ziehen Sie zwischen sportlicher Ausdauer und unternehmerischem Durchhaltevermögen?
Also, ich meine, das große gemeinsame Nenner ist, dass man, was man lernt, ist, Erfolge fallen nicht einfach dort vom Himmel. Wenn man Sport macht, egal ob Triathlon oder Leistungssport, nennen wir es mal, macht, dann weiß man, man muss ganz, 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 ganz viel tun, um am Ende potenziell einen Erfolg einzufahren. Und auf dem Weg zu dem Erfolg, das geht nicht ohne Hürden.
Mhm.
Das passieren auch Sachen, da passieren Verletzungen, da passieren Rückschläge. Da kann man ganz, ganz schnell in die Versuchung kommen, aufzugeben. Deswegen, ich glaube, im Sport lernt man schon früh, mit Rückschlägen umzugehen. Man lernt mit diesen Rückschlägen zu sagen, Analyse, warum hat das nicht geklappt? Was muss ich anders tun? Was muss ich besser machen? Und man lernt, dass ganz, ganz viel Arbeit erstmal notwendig ist, um einen Erfolg zu haben. Und das hat, glaube ich, mich da auch immer geprägt, auch im Sportlichen. Auch da kann ich nicht irgendwie halbgar. Ich kann nur richtig oder gar nicht. Und deswegen war es beim Sportlichen auch immer so, ich habe mir immer hohe Ziele gesetzt und wenn es im Triathlon war, ich habe mich nie damit beschäftigt, schaffe ich die Distanz? Mhm. Schafft man beispielsweise einen Ironman? Mhm. Sondern es war immer praktisch die Perspektive zu sagen, in einer Age Group, dieses bei dem Triathlon ist es immer 5 Jahre, mhm. was sind da die besten Leistungen auf dieser Welt? Mhm. Was können die anderen? Mhm. Sondern zu sagen, was muss ich tun, um das auch hinzukriegen? Ganz oder gar nicht. Mhm. So, und dann hat das eine bestimmte Konsequenz. Man muss entsprechend viel trainieren, man muss das Richtige trainieren, man muss richtig sich ernähren etc. Also das ganze Paket muss stimmen. Und so ist es im Unternehmerischen genau das Gleiche. Wenn man sich hohe Ziele setzt, und ich neige dazu, nicht irgendwelche Ankommensziele, sondern hohe Ziele zu setzen, dann hat das eine Konsequenz. Das ist auch eine Konsequenz für die ganze Mannschaft, zu sagen, was müssen wir tun, um diese hohen Ziele dort zu erreichen. Und wenn man das nicht erreicht, ist es dann wieder diese Analyse, warum hat das nicht geklappt?
Und was
Was muss ich verändern, damit es vielleicht im nächsten Anlauf, in der nächsten Jahr, in der nächsten Budgetrunde erfolgreich ist? Und ich glaube, das ist eine große Parallele bei den beiden Sachen, weil ich jetzt sage, Unternehmen und Sport, mhm. Leistungssport. Mhm. Und mich hat das immer interessiert, einfach zu gucken, wo ist wirklich mein persönliches Limit. Und das findet man definitiv.
Ja.
Man findet das und man hat dann bei so einem Wettkampf auch lange Zeit, darüber nachzudenken, wo das Limit ist. Und letzten Endes ist es im Unternehmen genau das Gleiche. Wir müssen uns nicht mit Apple vergleichen. Es geht nicht.
Ja.
Aber wir können uns innerhalb unserer Group mit den Fähigkeiten, die man dort hat, mit den finanziellen Möglichkeiten, mit all den Themen, können wir uns damit vergleichen und sagen, da ist unser Streben, Nummer 1 zu sein.
Mhm. Wir hatten ja vorhin von Vermarktung, Marketing gesprochen und auch von der Unternehmens-DNA, Seele des Unternehmens. Was ist denn Ihr persönliches USP, Ihre Value Proposition als Führungskraft und was treibt Sie persönlich an? Also was Sie persönlich antreibt, haben wir jetzt schon gehört im Sportkontext.
Also ich meine, mir hat es immer gut gefallen, wenn ich etwas gestalten kann. Mhm. Für mich ist so ein Begriffspaar gestalten oder verwalten. Und als Verwalter wäre ich ganz, ganz schlecht. Ich möchte etwas gestalten. Ich möchte etwas so gestalten, dass man auch eben hohe Ziele dort erreichen kann. Und ich glaube, dass, wenn man so Bewerbungsgespräche hat, ich meine, Sie führen sowas ja dann professionell jeden Tag, da fragt man ja immer sowas, was können Sie besonders gut?
Mhm.
Ja. Und das fragen wir ja bei Bewerbern auch so, was zeichnet sie aus? Und da ich sowas nie in einem Bewerbungsgespräch beantworten musste, stellt man sich natürlich die Frage, was wäre eigentlich, wenn man selber so eine Frage gestellt bekommt?
So wie heute.
Wie heute, ja. So gesehen war das Nachdenken darüber, was wird man da sagen, war schon mal nicht schlecht. Also ich glaube, ich habe eine Fähigkeit, dass ich andere Menschen für irgendwas begeistern kann. Also wir hatten im Vorfeld, kurz Smalltalk über Elektroautos gesprochen. Da Sie meine Begeisterung über dieses Thema jetzt mitgenommen haben, werden Sie sich als nächstes ein Elektroauto kaufen.
Ja, ich befürchte es.
Genau. Also ich glaube, man merkt immer, das ist auch, wenn man im Vertrieb ist, ob ein Mensch etwas sagt, weil er es antrainiert bekommen hat, also geschult bekommen hat, oder ob das ganz, ganz aus dem tiefen Inneren rauskommt. So, wenn man das wirklich dran glaubt, tief innerlich davon überzeugt ist, dass das richtig ist, glaubt, dann fällt es einem natürlich leichter, andere davon zu begeistern. Weil man sagt, ich habe das ja erlebt. Man strahlt es aus.
Ja.
Und ich glaube, ich habe diese Fähigkeit, dass ich sowohl privat wie auch im Unternehmen Menschen zu etwas begeistern kann, um die dann praktisch zu Multiplikatoren mitzunehmen, um da eine große Bewegung in einem Unternehmen oder
einen großen Wirkungsgrad
zu erreichen. Ja, ja, das glaube ich schon.
Mich würde noch interessieren, wie Sie die Rolle von German Made und nachhaltigen Handeln in der Zukunft von Roto sehen.
Also German Made ist ein Roto-spezifischer Begriff. Wir haben oft in der Vergangenheit die Diskussion gehabt, wo kommen denn eure Produkte her? Also Made in Germany. Und aus der ganzen Diskussion hat sich ergeben, was ist das eigentlich?
Mhm.
Und wir haben gesagt, ist eigentlich BMW Made in Germany? Ja klar, BMW ist Made in Germany. Ist Porsche Made in Germany? Ja klar. Ist Mercedes Made in Germany? Ja klar. Aber wo fertigen die denn? Die fertigen in den USA, die fertigen in Osteuropa, die fertigen überall auf der Welt. Und was zeichnet eigentlich diese Unternehmen aus? Sie zeichnen aus, die funktionieren in Anführungsstrichen wie Deutsche. Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, deutsche Ingenieurskunst, Präzision und so weiter. Und zwar fragt bei, ich glaube, wenn man hingehen würde und sagt jetzt bei Mercedes, ich will aber nur den haben, der in Sindelfingen produziert wurde, dann gucken die einen komisch an. Das heißt, es ist doch ein Mercedes. Mhm. Bei Mercedes kaufst du das, was für Mercedes steht. Und so sind wir auf das Thema German Made gekommen, um zu sagen, bei Roto ist es genauso. Wir sind eine deutsche Company. Wir haben das Thema Ingenieurskunst, Werte, die wir dort haben. Und zwar vollkommen unabhängig, ob das jetzt hier dort produziert wird, hier am Standort, unser größten Standort, oder sonst wo. Und das gilt nicht nur für die Dachfenster, es gilt natürlich erst recht für den Beschlagbereich, der wesentlich internationaler aufgestellt ist als die Dachfenstersparte. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was in der Zukunft entsprechend scored. Und wenn man, Sie haben gefragt mit dem Thema Nachhaltigkeitsthemen, wir funktionieren da bei Roto ganz einfach. Alles das, was das Gesetz vorschreibt, tun wir, erfüllen wir, und zwar mit einem guten Abstand. Dass wir sagen, das tun wir. Mhm. Und sonst gehorchen wir quasi und folgen unserer Logik, dass wir sagen, alles das, was aus der Perspektive der Kunden relevant ist, das tun wir. Mhm. Ja, also Gesetz ist die Basis und ein bisschen mehr, aber wir folgen der Logik von unseren Kunden. Wenn unsere Kunden beispielsweise sagen, und für uns ist es nicht kaufentscheidend, dass wir Prospektmaterial haben und das ist oldschool, wollen wir nicht mehr. Dann mag es sein, dass vielleicht da Leute im Unternehmen sind, aber machen wir doch immer, haben wir doch immer so und so viel Preislisten gedruckt und so viel Prospekte gedruckt, dann tun wir es nicht mehr. Mhm. Wir folgen dann dieser Logik, wenn es für die Kunden nicht relevant ist, dann lassen wir es weg. Oder umgekehrt, wenn wir etwas aus der Analytik erfahren, was für die Kunden eine Relevanz hat, dann gehen da genau Ressourcen rein. Mhm.
Sehr gut. Um auch in solchen Zeiten junge Führungskräfte oder Talente im Unternehmen zu identifizieren. Sie haben es vorhin beschrieben, dass Sie Ihre Tochter im Triathlon fördern. Und,
beides fordern und fördern.
Beides, genau, bin ich mir auch sicher. Wie ist es in einem Unternehmen? Welche Bedeutung hat Talentförderung für Sie jetzt und ich sag mal auch in naher Zukunft, 5 Jahre, weiterer Zukunft, 10 Jahre?
Also bei all der Diskussion über Digitalisierung, KI und so weiter, Menschen werden die Grundlage bleiben. Man kann Prozesse im Unternehmen, kann man vereinfachen, kann man digitalisieren, kann man mit KI unterstützen. Da werden Jobs, glaube ich, in der Gesellschaft einfach wegfallen, die es heute gibt, weil das automatisiert besser geht, fehlerfreier geht, schneller geht, kostengünstiger geht, alles. Aber ich glaube, es ist ja utopisch zu sagen, Unternehmen funktionieren irgendwie nur digital. Menschen machen das. Und da tut man, glaube ich, gut dran, frühzeitig Talente erstens zu erkennen, die möglichst an sich zu binden und die dann auch, wie wir es gerade schon gesagt haben, fordern und fördern. Ne? Und
entsprechend,
also man muss auch bei den jüngeren Leuten, gerade bei denen, die Messlatte nicht nur irgendwie auf Absatzhöhe legen, sondern mal ein bisschen höher legen und zu sagen, da geht schon drüber gesprungen. Und die dann das wollen und können, die machen dann praktisch ihren Weg dort im Unternehmen. Und ich halte das also für sehr, sehr, sehr für wertvoll. Wir haben das bei uns auch, diverse Programme, wo wir dort gerade Nachwuchskräfte fördern. Und ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Wobei wir nicht nur darauf setzen, quasi eigene Nachwuchskräfte zu haben, sondern ich glaube, es ist auch immer eine gute Mixtur, mal was anderes gesehen zu haben, zwischen dem eigenen Nachwuchs und Nachwuchs aus der Region oder aus
anderen Häusern.
Ja, genau. Aus anderen Häusern.
Ja. Wir haben ja jetzt schon vieles gestreift und auch vertieft, aber abschließend, wir haben eine Hörerschaft auch von jungen Führungskräften. Was geben Sie denen in 3 Sätzen mit, vielleicht auch 5 Sätzen? Welche Botschaft ist wichtig?
Dann mache ich
aus Sicht eines erfahrenen Managers.
Also, da mache ich 1:1 das. Ich habe immer das große Vergnügen, die jungen Kräfte, die wir einstellen, also die Neueinstellung immer zu begrüßen und mit denen 1,5 Stunden Roto ein bisschen zu erklären und so weiter. Und denen sage ich immer 1, verschwenden Sie nicht Ihre Lebenszeit. Sie müssen einen Job haben, den Sie mögen. Ja, das muss nicht jeden Tag so sein, dass man sagt, ich freue mich jeden Tag, weil da gibt es auch mal unangenehme Situationen, aber sie müssen ihren Job mögen und sie müssen Spaß haben, dort zu der Firma zu fahren und zu sagen, ich freue mich darauf. Ich sag immer, es gibt so Radiosendungen, die sagen dann nur noch dreimal schlafen bis Wochenende. Ja? Wenn, ja, sie sich dabei, wenn sie sich dabei erwischen, ja, dass sie das permanent quasi zählen, wie lange brauche ich noch, ja, bis Wochenende, ist das eine gute Indikation, dass sie einen falschen Job haben.
Weil sie was anderes machen.
Verschwenden sie nicht, ja, ihre Lebenszeit, suchen sie sich einen Job, wo sie ihre Stärken einbringen, wo sie Spaß haben, ja, wo sie sagen, da habe ich Bock drauf, das zu tun. Das ist richtig. Wenn sie am Samstagmorgen aufwachen und sagen, nur noch zweimal schlafen, dann geht's weiter. Dann haben Sie einen richtigen Job. Ja,
sehr gut.
Also man muss Spaß haben.
Vielen Dank, sehr gut.
Ja, großartig. Herzlichen Dank für diesen sehr sympathischen und offenen Einblick, für das tolle Gespräch, auch in Ihre Werte und die Haltung. Und vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften.
Dankeschön.
Dankeschön.
Dominik, auch vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und uns gibt's ja alle 2 Wochen, immer am Freitag. Und abonnieren Sie uns gerne, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Alle weiteren Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.